HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler und mit der Einladung zu einem ganz besonderen Geschichtsunterricht. Der Schweizer Physiker und Dichter Argyris von Turris hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Geschichte seines Heimatdorfes zu erzählen. Und das liegt nicht in der Schweiz, sondern in Griechenland. Es ist Distomo. Dort haben Soldaten der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg unvorstellbare Kriegsverbrechen begangen. Ein Massaker, an das sich lange niemand erinnern wollte. Argyris von Turris ist gerade 76 Jahre alt geworden. Er lebt abwechselnd in Zürich und in Athen. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Trauer um Deutschland, Reden und Aufsätze eines Überlebenden. Seine große Hoffnung ist, dass Griechen und Deutschen ein neues, ein gutes Verhältnis zueinander finden, wenn sie sich gemeinsam ihrer gemeinsamen Geschichte stellen. Ich habe Argyris von Turris in Tübingen getroffen, als er dort sein Buch vorstellte. Hören Sie jetzt Auszüge aus dem Gespräch mit ihm. Ich würde unser Gespräch, Argyris, gerne eigentlich beginnen damit, wie Sie Schweizer geworden sind. Wie es kommt, dass Sie Schweizer sind, dass Sie ein bisschen in diesem Gespräch Schweizerdeutsch sprechen, bevor wir dann auf den 10. Juni 1944 zu sprechen kommen müssen. Den Tag, an dem deutsche Soldaten das Blutbad in ihrem Heimatdorf angerichtet haben. Kriegsverbrechen, die sie begangen haben, für die übrigens nie jemand verurteilt worden ist. Und darauf werden wir später auch ausführlich zu sprechen kommen. Sie waren damals noch keine 4. Sie haben 3 ältere Schwestern. Ihre Eltern sind ermordet worden. Sie und die 3 Schwestern haben überlebt. Ihre Großmutter hat sich dann erstmal um sie gekümmert und musste sie dann aber in ein Waisenhaus geben. Harte Zeiten, und dann kam ein ganz einschneidendes Ereignis. Sie sind nämlich ausgewählt worden von Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes, die in ihr Waisenhaus
kamen. Nein, nicht des Internationalen Roten Kreuzes. Das ist nicht richtig. Die Idee des Pestalozzi-Dorfes, des Kinderdorfes Pestalozzi, wie es getauft wurde, war von Walter Robert Corti, einem Journalisten zu jener Zeit, der für die Kulturzeitschrift Du arbeitete, in einem Artikel, in dem er wollte, dass man Waisenkinder, also vom August 1944, dass man Waisenkinder, denen Gefahr drohte durch die Bombardierungen noch in diesen letzten Jahren des Weltkrieges, auch umgebracht werden konnten, in die Schweiz zu bringen, um sie zu retten. Also einmal von den Bomben zu retten und dann sie richtig zu ernähren und überleben zu helfen. Das war die Grundidee, aber bis die realisiert wurde, wurde es schon 46 und der Grundstein zu diesem Kinderdorf in der Ostschweiz wurde erst im April 46 gelegt. Und da kamen auch vor allem aus Frankreich und Italien und den Nachbarländern der Schweiz, später gab es auch Kinder aus Hamburg, ungefähr gleichzeitig wie wir aus Griechenland. Die erste Delegation aus Griechenland kam Ende 48, die zweite Anfang 49. Ich war schon für die Ende 48 ausgewählt, aber da war ich offenbar noch nicht ganz gesund und dann hat man mich zurückgestellt und ich kam dann im März mit 9 anderen Kindern. Es waren 5 Knaben aus diesem Waisenhaus und 4 Mädchen aus einem Mädchenwaisenhaus, kamen wir als zweite Gruppe dann in die Schweiz. Zusammen waren wir dann dort 32 Griechenkinder in 2 Häusern.
Sie haben erzählt, dass es griechischen Unterricht gab dann für die große griechische Gruppe, dass Sie also morgens Ihre Volksschulzeit mit griechischem Unterricht verbrachten.
Das internationale Dorf war so organisiert, dass vormittags alle Kinder in ihren nationalen Häusern mit Lehrern aus der eigenen Nation den Unterricht hatten. Und zwar für die ganze Primarschulzeit. Das war in der Muttersprache für alle. Also Italienisch, Französisch, Polnisch, Ungarisch, Deutsch für die deutschen Kinder, Englisch, Finnisch, das sind so die Nationen, die damals da waren. Und nachher, nach der 6. Klasse, dann ging man in eine deutschsprachige Schule, also eine Schule dieses Kinderdorfes, dann war der Unterricht auf Deutsch, auch nur vormittags. Nachmittags hatten wir internationalen Unterricht, also mit künstlerischen Fächern, Gymnastik oder handwerklichen Fächern und so. Das war auch die Idee nach Pestalozzi, dass man nicht nur den Geist, sondern auch die Hand schult und natürlich Herz und Seele.
Ich habe gelesen, dass Ihre Großmutter ziemlich entsetzt war, als sie gehört hat, dass Sie Deutsch reden.
Ja, das ist natürlich in unserem Dorf nach dem Massaker sowieso ein kollektiver Hass auf alles Deutsche gewesen. Es war sogar so, dass die nicht wenigen Deutschen, die nicht gemordet haben, das gab es auch. Es gab viele Überlebende, weil ein deutscher Soldat in das Haus ging und statt alle umzubringen, hat er ihnen ein Zeichen gegeben, die sollen still sein, hat in die Luft geschossen und die Türe zugemacht. Manchmal auch einen Hund vor der Tür erschossen, damit seine Kameraden sehen, da ist schon Blut geflossen und sich nicht bemühten, auch nochmals hineinzugehen. Die hatten sowieso nicht viel Zeit. Und dann erzählte man ihm dort, das waren Österreicher, aber es gab gar keine Österreicher unter diesen Soldaten. Das waren alles deutsche Soldaten, aber man wollte den Deutschen nicht Gutes zugestehen. Das war klar nach dieser Erfahrung, dass Deutsch mit Böse identifiziert wurde. Und so hat meine Großmutter zu Unrecht gemeint, ich sei jetzt in Deutschland und werde in Deutschland großgezogen. Das hat sich dann nachher gelegt, als sie erfuhr, dass ich eben in der Schweiz bin und dass in der Schweiz auch Deutsch eine Landessprache ist.
Ja, Sie waren ein sehr begabtes Kind, Agiris von Turris, und sind dann an die ETH nach Zürich gegangen, haben studiert, haben Mathematik und Physik studiert und sind Lehrer geworden. Und Lehren, Wissen weitergeben, das hat, glaube ich, für Sie damals immer eine große Rolle gespielt. Es gibt in Ihrem Buch Trauer um Deutschland ein Bild, wo Sie drauf sind. Ich blätter es gerade mal auf, wo Sie eine gewebte Schultasche umhängen haben, die Ihre Großmutter gewebt hat.
Das ist ein Bild, das ich zufällig Anfang der 90er Jahre in einem englischen Buch von einem englischen Historiker, das hieß Inside Hitler's Greece, und da war dieses Bild, wo ich mit meiner ältesten Schwester und der Großmutter drauf wird. Im Buch ist jetzt dann nur ein Ausschnitt. Und die Tasche ist auch noch wichtig, weil meine Schwester hat mir dann erzählt, dass damals, also 2 Jahre bevor ich ins Waisenhaus ging, wo ich dann wirklich mit der ersten Klasse die Schule begann, schickten mich die Großeltern mit den älteren Schwestern in die Schule, weil ich da zu Hause natürlich nur den trauernden Großvater und nicht genügend beschäftigt war. Und die dachten, wenn ich einfach, obwohl ich noch nicht richtig zur Schule ging, einfach mit den anderen Schülern da war und dem Lehrer zuhörte, abgelenkt würde und auf andere Ideen käme. Und das hat auch gestimmt. Ich habe also schon lesen gelernt und
genau, und Sie schreiben, nicht vergessen haben Sie, dass Lesen und Lernen oft der einzige Trost im Leben ist. Aber ja, eben ein Trost ist.
Das habe ich dort schon angefangen zu spüren, ja.
Und war Ihnen das dann auch ein Bedürfnis, das als Lehrer weiterzugeben? Sie haben dann in Winterthur und Zürich lange Jahre unterrichtet?
Ja, das war eine meiner wichtigsten Epochen. Ich habe im Ganzen 18 Jahre lang in Gymnasien unterrichtet, ja.
Sie sind ein Überlebender, Agiris von Turris, und Sie haben sich zu einer Lebensaufgabe gemacht, immer wieder darüber zu berichten, über dieses Massaker. Und ich denke, das kostet sehr, sehr viel Kraft, sich das zu einer Lebensaufgabe zu machen.
Das kostet sehr viel Kraft, aber es ist ein Bedürfnis und es ist bitter nötig, weil leider in Deutschland über dieses und andere Massaker überhaupt, in der ganzen Besatzungszeit in Griechenland, wenig bis gar nichts bekannt ist. Also vor 20 Jahren wussten nur ganz, ganz wenige überhaupt, dass Deutschland im Krieg auch Griechenland besetzt hatte. Ich war in Schulen, wo nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer staunend gesagt haben, was, dort waren wir auch. Und das hat mich natürlich sehr geschockt, weil ich sagte, wie wird hier die Vergangenheit bewältigt, wenn man das nicht einmal weiß. Sogar ein Lehrer, ein Kollege, Physiker von mir in der deutschen Schule Athen, hat einmal in einer deutschsprachigen griechischen Zeitung Ausschnitt aus einem Vortrag, den ich 1995 in Berlin gehalten habe, über die Ereignisse von Distomo, und hat dort als deutscher Lehrer in Athen, schon 2 Jahre war er da, zum ersten Mal davon gehört, dass Griechenland besetzt war im Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen und das Massaker begangen worden. Wenn ich mir vorstelle, als ich dann in Asien und Afrika arbeitete, da kriegte ich einen Ordner für jedes Land, wo ich war, einen Ordner mit Angaben zu meiner Arbeit und einen Ordner mit geschichtlichen, geografischen und anderen Angaben über das Land, damit ich weiß, in was für einem Land ich mich beschäftigen werde und was dort los ist und los war und so weiter. Und das war für mich natürlich wieder ein Zeichen, dass man diese Information gar nicht weitergeben wollte. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich es halt machen, dann muss ich die deutsche Öffentlichkeit versuchen, mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, informieren über diese Ereignisse im Krieg in Griechenland. Und ich kam zum Glück sehr viele Möglichkeiten. Ich wurde oft eingeladen von Schulen, von Organisationen. Es gab sogar später dann Anfang 2000 eine Gruppe in Hamburg, die sich Arbeitskreis Distomo nannte und sich zur Aufgabe stellte, auch diese Informationen in Deutschland zu verbreiten, also die sozusagen Nachhilfeunterricht in deutscher Geschichte.
Ja, bitter nötigen. Nur in Klammer, weil wir vorher nicht darüber gesprochen haben, nach Ihrer Zeit als Lehrer haben Sie eben in der Entwicklungshilfe gearbeitet, auf vielen anderen Kontinenten sehr intensiv, da viele große Projekte betreut.
Ich habe mich in den 80ern hauptsächlich in der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Das war auch ein Bedürfnis von mir, meine Fähigkeiten und meine Möglichkeiten für die Entwicklung der Dritten Welt zur Verfügung zu stellen. Ja, das war mir sehr wichtig. Ja.
Ja, aber jetzt gehen wir vielleicht tatsächlich noch mal ganz zurück und gehen zurück zu diesem 10. Juni 1944, wo drei SS-Panzerdivisionen nach Distomo kamen.
Nein, nicht Divisionen, Kompanien. Ja. Also es waren mehrere Kompanien da, wobei aber bis auf eine die meisten sich nach einigen Stunden zurückgezogen hatten. Die Aufgabe dieser Kompanien sollten eigentlich die Straße zwischen Levadia und Ampisa und Delphi liegt da dazwischen und das ist ein Teil der Verbindungsstraße zwischen Athen und Saloniki, also eine sehr wichtige Verbindungsstraße für den deutschen Nachschub. Und die wurden natürlich sehr oft von Partisanen mit Bomben belegt oder es wurden Straßengräben angelegt und es gab Attentate auf deutsche Militärfahrzeuge. Und die Aufgabe war, diese paar Dutzend Kilometer zu überprüfen und zu kontrollieren und schauen, ob da auch, darum kamen sie auch bis nach Distomo, das nicht direkt an der Straße ist, ob in diesen Dörfern sich Partisanen eingenistet haben. Und so haben sie, als diese Kompanien in Distomo morgens um 10 ankamen, den Pfarrer und den Gemeindepräsidenten gefragt, ob sich im Dorf Partisanen aufhalten. Und die haben richtigerweise zur Antwort gegeben, nein, aber sind am Tag vorher 30 Partisanen von einem Ort westlich von Distomo hoch in den Berg genommen, runtergekommen, sind kurze Zeit in Distomo gewesen und sind dann weiter in die Nähe eines Nachbarortes in Selikon-Gebirge marschiert. Darauf haben die befohlen, wir sollen uns alle in die Häuser einschließen und sind von Haus zu Haus gegangen und haben gesucht, ob Partisanen, ob Waffen da sind. Und nachdem nichts gefunden worden ist, sind die meisten, bis auf eine Kompanie, die eben aus Levadia kam, abgezogen an ihren Stützpunkt zurück. Während diese eine, offenbar hatte sie spezielle Befehle, wollten die Partisanen suchen und sich ihnen stellen. Und dann gerieten sie vor dem Nachbardorf, etwa in 5-6 Kilometer Entfernung von Distomo, in eine Falle, die ihnen die Partisanen gestellt haben, nachdem sie natürlich aus den Hügeln beobachtet haben, wie sie am Vormittag ins Dorf eingefahren sind. Und die haben auch beobachtet, dass sie unterwegs auf Bauern und Hirten geschossen haben und auch ein Dutzend junge Leute gefangen genommen haben und vorne in ihren Lastwagen angebunden haben, sozusagen als Kugelfang für mögliche Angriffe der Partisanen auf diese deutschen Fahrzeuge. Und in diesem Gefecht, das da stattgefunden hat, sind einige Deutsche umgekommen oder schwer verletzt worden und später umgekommen. Und das war der Anlass, als eine sogenannte Sühnemaßnahme, als eine Racheaktion, dann das Dorf fertig zu machen. Also alle Leute, das war der Befehl, das ganze Dorf Distomo sollte man vernichten. Es ist nicht ganz gelungen, aber man wollte alle Leute umbringen und alle Häuser anzünden, wie das an anderen Orten tatsächlich auch geschehen ist.
Und über 200 Menschen sind ermordet worden?
Es sind 218 Menschen, Zivilisten jeglichen Alters, von ungetauftem Säugling bis 80- oder 85-jährige Greisinnen und Greise. Und Kinder haufenweise, Frauen, Männer, Greise, ja, alles kommt vor in diesen 200, hinter diesen 218 Namen.
Es war ein Wüten, das da stattgefunden
hat. Es war ein Blutrausch, es war etwas Ungeheuerliches und es waren nicht nur Erschießungen, es waren auch mit Bajonetten, also richtige Massaker, wortwörtlich, abgeschlachtet wurden viele Leute.
Tja, und danach, erzählen Sie, kamen die schwarzen Jahre, wo die Menschen nur noch schwarze Kleider getragen haben, wo...
Ja, das ist natürlich typisch für Griechenland, dass man vor allem die Frauen, aber in diesem Fall auch die Männer, sich für Jahre und Jahrzehnte nur schwarz kleideten. Mhm. Ein Bürgermeister, der hat erzählt, als er dann als Zwölfjähriger in die Nachbarstadt ins Gymnasium ging, hat er zum ersten Mal überhaupt Leute gesehen, die nicht schwarze Kleider trugen.
Tja. Sie und Ihre Schwester, erzählen Sie in Ihrem Buch, Argyris Funturis, haben auch überlebt, weil ein Soldat gezielt weggeguckt hat, weil der gesehen hat, dass sie überlebt haben und ihnen ein Zeichen gegeben hat, rührt euch nicht.
Ja, wie ich erzählt habe, gab es auch Deutsche, die wirklich nicht gemordet haben. Und einem solchen Deutschen verdanken auch meine Schwestern und ich, dass wir überlebt haben. Wir waren im Haus mit dem Vater, wie befohlen wurde am Morgen, und haben über Stunden, bis eben dieses Gefecht gegen halb fünf Uhr nachmittags beendet war und die Truppen zurückkamen, waren wir dort eingeschlossen. Und plötzlich, als das Massaker begonnen hat, hörten wir schwere Stiefeltritte auf die Fliesen am Eingang des Hauses, also im Eingangshof unten. Und da ist der Vater runtergegangen. Ich vermute, dass er geglaubt hat, dass man das Haus anzünden will. Und er wollte mit den betreffenden Soldaten oder wer das auch gewesen ist, sprechen und erklären, dass da nichts Feindliches drinnen enthalten sei. Aber er hatte gar keine Zeit gehabt, sich mit ihnen zu unterhalten. Er wurde abgeführt und, wie wir dann später festgestellt haben, etwa 30 Meter außerhalb des Hauses beim Dorfbrunnen, buchstäblich hingerichtet. Also er hat einen Kopfschuss. Wir warteten oben, wie uns der Vater gesagt hat, wir sollen Stille halten, bis dann Rauch und dann Flammen aufstiegen, und sind dann vorsichtig die Steintreppe runtergelaufen und haben im Garten nach dem Vater gesucht und auch gerufen und ihn nicht gefunden. Und dann hat eines der ältesten Mädchen hat dann die Gartentür, das ist eine metallene Tür bis zu einer Höhe, dass man uns Kinder nicht sehen konnte, und dann Gitterstäbe, und kaum war die Türe offen, habe ich zwischen den Schwestern auch Lastwagen gesehen, wie am Morgen, als sie ankamen. Nur standen sie jetzt in der Gegenrichtung, Soldaten sprangen rauf. Es ist also der Moment, wo sie sich wieder am unteren Dorfplatz versammelten, um wegzufahren. Und das stand offenbar, ich habe ihn gar nicht bemerkt, das weiß ich nur aus den Erzählungen meiner Schwestern, ein Soldat ganz dicht bei uns an der Türe und hat uns gewinkt und auch Steinchen geworfen, wir sollen schleunigst uns wieder hinter der Türe verstecken. Ein anderer hätte vielleicht seine Maschinenpistole auf uns geleert oder hätte uns sonst auf irgendeine Art und Weise umgebracht, wie es eben zu Dutzenden und zu Hunderten geschehen ist. Aber wir hatten Glück und konnten so dank dieses einzelnen Soldaten uns wieder verstecken und haben dann gewartet, bis es totenstill wurde. Und dann haben wir erst wieder uns rausgewagt und sind zu den Großeltern gegangen.
Und haben von da an die Aufgaben eines Überlebenden schultern müssen.
Ja, ja.
Was ja das Unglaubliche ist, dass die Täter von Dystomo sämtliche straffrei, also einige haben den Krieg nicht überlebt, aber die den Krieg überlebt haben, sämtliche straffrei ausgegangen sind, was ich überhaupt nicht fassen kann.
Das war Methode in Deutschland. Es gab auch noch Anfang der 70er, da gab es in München eine Untersuchung gegen die Täter von Dystomo. Das kam gar nicht erst zur Anklage. Da spielt es auch eine Rolle, dass es eine falsche Berichterstattung gab, indem diese Ereignisse als Kampf zwischen Partisanen und deutschen Truppen geschildert wurde. Es schreibt also der Verantwortliche Fritz Lautenbach aus Levadia, der diese eine Kompanie, die das Massaker begangen hat, befehligte. Er schreibt in seinem Bericht, als sie in Dystomo einfuhren, morgens um 10 also, seien sie von Dystomo aus, vom Dorf aus, von darin verschanzten Partisanen und der Zivilbevölkerung mit Granatwerfern und Gewehren angegriffen worden, was überhaupt nicht stimmt. Und das Oberkommando in Saloniki hat neben diesem Bericht auch einen Bericht eines Mitglieds der geheimen Feldpolizei, der dabei war und pflichtgemäß als Mitglied der Geheimen seinen eigenen Bericht an das Kommando Südost nach Saloniki geschrieben hat. Und der hat wahrheitsgetreu das, was er an diesem Tag erlebt hat, geschildert. Und da hat der kommandierende General Felmi den offiziellen Bericht aus Levadia zurückgeschickt mit der Bemerkung, das sei eine wissentlich falsche Berichterstattung. Es wurde also einen Monat nach dem Massaker von deutscher Wehrmacht klargestellt, was die Wahrheit war über die Ereignisse und was nicht. Aber trotzdem haben die deutschen Behörden aufgrund dieser falschen Berichterstattung auch die Ereignisse nicht als Kriegsverbrechen und somit nicht als Mord bezeichnet, sondern als kriegerische Ereignisse, das heißt als Totschlag. Und in den 70er Jahren war Totschlag verjährt. Also mussten sie die Täter gar nicht erst vor Gericht stellen. Das waren diese Tricks der Nachkriegsjustiz in Deutschland, um eben die Täter zu schonen.
Und das Unglaubliche war ja, dass Sie auch noch 1995 von der Bundesregierung, das war damals die Regierung Kohl, einen Bescheid bekommen haben, dass nach Auffassung der Bundesregierung 1995 Vergeltungsaktionen wie gegen Ihr Dorf Distomo nicht als NS-Tat zu definieren seien, sondern als Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung. Also ja, da zieht es einem schon die Socken aus.
Das war dann wirklich unerhört und ich konnte das fast nicht glauben, dass sie das so bezeichnen, dass also eine Bundesregierung 50 Jahre nach Kriegsende ein Ereignis nicht wahrheitsgetreu bezeichnet und benennt, sondern so, wie es die Täter aus begreiflichen Gründen damals geschildert haben. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich sagte, jetzt muss ich in Deutschland informieren. Und so blieb nichts anderes übrig, als auf etwas Materielles zu klagen, das heißt auf Entschädigungen zu klagen, um in Deutschland diese Ereignisse überhaupt ins Gespräch zu bringen. Und erst die dritte Instanz.
Sie haben dann mit Ihren Schwestern zusammen.
Wir haben dann, einerseits haben wir als größere Gruppe aus Distomo mehrere hundert Überlebenden mit Hilfe des damaligen Präfekten in Griechenland geklagt. Aber weil wir da nicht sicher waren, wie es mit der Klage in Griechenland weitergehen wird, ob da nicht Deutschland, wie es dann auch geschehen ist, Druck auf die griechische Regierung und indirekt dann auch auf die griechischen Gerichte ausübt, wollten wir auch es probieren in Deutschland, auch damit eben die Ereignisse von Distomo in Deutschland bekannt werden, in Deutschland zu klagen. Und wir haben zwar mit der Klage auf Entschädigung keinen Erfolg gehabt, das haben wir auch nicht erwartet, aber das Bundesgericht hat im Jahr 2003 in einer Präambel vor seiner Urteilsverkündung festgehalten, dass die Ereignisse in Distomo eines der abscheulichsten Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit des Zweiten Weltkrieges gewesen sind. Also wurde von dann an in Deutschland die Wahrheit gelehrt und mitgeteilt über die Ereignisse in Distomo. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen.
Das immerhin. Ja, eigentlich ist es ja dann schon was Sie als Erfolg werten können und werten.
Ja, das war schon ein Erfolg, weil bis heute geht das ja weiter, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren, immer mehr Gruppierungen uns unterstützen und sehr viele Schulen auch nach Distomo kommen. Also die deutsche Schule Athen hat schon 96 durch diesen Lehrer, von dem ich vorhin erzählt habe, der keine Ahnung hatte, ein Jahr vorher, dass Griechenland überhaupt besetzt war im Zweiten Weltkrieg, der hat dann angefangen, im Jahr 96 zum ersten Mal, eine Schulklasse von der deutschen Schule Athen am Gedenktag, am 10. Juni nach Distomo zu bringen, damit sie dann den Feierlichkeiten teilnimmt. Und anschließend bin ich jedes Jahr, und wenn ich nicht da war, haben wir das vorher oder nachher in Athen gemacht, mit dieser Klasse zusammengekommen im Kloster von Ossius Lukas in der Nähe von Distomo und haben dann miteinander diskutiert, damit die Schüler auch Fragen stellen können und nicht so etwas geschockt von diesem Erlebnis und dieser Erfahrung dieses Tages nach Athen zurückkehren, sondern eben sich auch mit jemandem aussprechen können. Letztes Jahr war es das 20. Mal, also es geht weiter jedes Jahr diese Begegnung und diese Schulklassen begegnen sich in der Zwischenzeit auch im Laufe des Jahres mit Schulklassen aus Distomo. Es hat also wirklich eine basisartige Aussöhnung begonnen mit deutscher und griechischer Jugend.
Ein Gespräch mit Argyris Funturis. Sein Buch »Trauer um Deutschland – Reden und Aufsätze eines Überlebenden« ist im Verlag Königshausen und Neumann erschienen. Und sehr empfehlen möchte ich Ihnen auch einen Film über die Lebensgeschichte von Argyris Funturis. Stefan Haupt hat ihn gedreht, er heißt »Ein Lied für Argyris«. Als DVD ist er bei der Edition Salzgeber zu haben. Das war HR Info Wissenswert. Die Podcasts finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.